Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, zu diesem speziellen Kindersegnungsgottesdienst. Es ist immer spannend, wenn kleine Kinder im Mittelpunkt eines Gottesdienstes stehen. Da sind wir als Erwachsene überfordert oft und stellen uns die Frage, was sollen wir diesen kleinen Kindern mit auf den Weg geben? Und in dem Moment, wo wir über die Kinder nachdenken, stellen wir fest, wir müssen uns selbst auch in die Pflicht nehmen. Heute möchte ich über Psalm 121 predigen und danke André, dass du ihn vorgelesen hast. Ein Wallfahrtspsalm, ein Psalm, was vorgesungen wurde, als die Menschen vor 2000, 3000 Jahren nach Jerusalem gegangen sind. Ich kann mich erinnern an das erste Mal, als meine Frau und ich frisch verheiratet nach Amerika fliegen sollten. Ich muss euch sagen, ich habe Flugangst und sie überhaupt nicht. Und zum ersten Mal bin ich mit einem Flugzeug, mit einer Kiste, wie ich das Flugzeug nenne, mit einer Kiste über den Teich. Und die ganze Zeit habe ich mir die Frage gestellt, was passiert, wenn dieses Flugzeug mitten im Ozean eine Panne hat und einfach abstürzt. Anscheinend hat mich dieser Gedanke sehr, sehr stark beschäftigt. Und Männer dürfen keine Schwäche zeigen, wissen aber selbst, wenn sie über das, was sie beschäftigt, mit ihren Frauen nicht reden, es wird noch schlimmer. Und ich habe meine Befürchtungen, müsst ihr euch vorstellen, 2 Monate nachdem wir geheiratet haben, kurz vor dem Abflug nach Florida, habe ich meine Gedanken, meine Ängste meiner Frau geschildert. Sie hat gelacht, hat mit den Schultern gezuckt und sagte, naja, es gibt dann nichts Besseres. Zumindest wird keiner von uns alleine bleiben, werden wir zusammen in den Tod gehen. Keiner von uns ist Märtyrer. Keiner von uns hat die Märtyrer-Mentalität. Wir freuen uns über das Leben und genießen jeden neuen Tag, den uns geschenkt wird. Die Haltung hat mich aber beeindruckt. So ist es. Wir haben Angst, wenn es um Reisen geht. Und nicht nur dann, aber besonders dann. Heute ist es entspannter zu reisen. Natürlich nach Russland und in die Ukraine. Momentan nicht sehr entspannt. Aber auch in Zeiten von Corona und nach Corona haben wir für uns mehr oder weniger uns darauf eingestellt, gewisse Strapazen bei der Reise mitzunehmen. Nach dem 11. September ist es mittlerweile überall üblich, dass man einem ganz speziellen Check unterzogen wird. Oft muss man sich auch die Schuhe ausziehen. Solche Dinge kannte ich vor dem 11. September nicht. Dinge verselbstständigen sich, Menschen sind sehr stark auf Sicherheit bedacht. Wie war es vor 3000 Jahren, als dieser Psalm geschrieben wurde? Jede Reise war ein Abenteuer. Reisenden haben sich selten allein auf der Straße bewegt. Sie waren ein leichtes Opfer für Räuber und für andere zwielichtigen Gestalten, die sie oft angegriffen haben. Reisenden bewegten sich in der Regel immer in eine Gruppe. Der Psalm 121, wenn man ihn im Original liest, ja, in der hebräischen Sprache, zeigt uns eindeutig, dass hier dieser Psalm wie ein Gespräch aufgebaut ist. Da ist ein junger Mensch, der mit seinem Vater spricht und ihm die Frage stellt, Vater, wie ist es, wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen? Welche Gefahren erwarten mich? Wenn ich auf die Berge schaue, da wo die Räuber sich oft verstecken, woher kommt mir Hilfe? Da müssen wir uns mal vorstellen, wie eine Gruppe Männer, jung und alt, abends am Lagerfeuer sitzen und die älteren Männer den Jüngeren erzählen ihre Geschichten über früheren Reisen nach Jerusalem. Manche Geschichten sind schrecklich, Andere Geschichten sind optimistisch. Und da sitzt ein junger Mensch, der sich all diese Stories anschaut. Kein Netflix, kein Amazon Prime, kein Fernseher, keine gruselige Serien, alles Kopfkino. Ich kann euch sagen, das Kopfkino kann manchmal schlimmer sein als alle Serien, die man sich angeschaut hat. Und da sitzt dieser junge Mensch und hört sich die Geschichten an und er hat Angst. Ähnlich wie ich Angst vor meinem ersten Flug nach Amerika hatte. Und er stellt eine ganz normale Frage. Woher kommt mir Hilfe? Wer wird mir helfen, wenn ich mich auf diese lange Reise über die Berge nach Jerusalem begebe? Wie geht es uns heute? Auf welche Reisen begibst du dich momentan? Welche Reisen, in Anführungsstrichen, hast du in den letzten Monaten, in den letzten Jahren zurückgelegt? Ich rede nicht über eine Reise mit dem Flugzeug, mit der Bahn oder mit dem Auto. Ich rede über die emotionalen Reisen, die jeder von uns mitmacht. Was ist mit den Bergen in deinem und in meinem Leben? Nicht mit dem Voralpenland, nicht mit Berchtesgaden, das sind wunderschöne Gegenden, wo man Urlaub machen kann und wandern kann. Ich rede über finanzielle Berge, ich rede über Beziehungsberge, ich rede über die Berge, die mit der Arbeit oder mit dem Studium zu tun haben, Berge im Gemeindekontext, Berge, die verknüpft sind mit der Kindererziehung, mit der Partnerwahl und so weiter und so fort. Ich werde euch mal kurz schildern, wie meine Logik ist. Ich höre viel von Scheidungen und ich frage mich, was gibt mir die Sicherheit, dass meine Ehe bestehen bleibt. Ich höre viel von kranken Kindern und frage mich, was gibt mir die Sicherheit, dass meine Kinder gesund bleiben. Während der Pandemie und nach der Pandemie, vor allem jetzt mit der Energiekrise, hören wir immer wieder von insolventen Firmen, von Arbeitslosigkeit. Und man stellt sich die Frage, was gibt mir die Sicherheit, dass meine Arbeitsstelle sicher ist? Viele Berge, viele Ängste, viele Fragen. Wenn wir den Text nochmal uns anschauen, Psalm 121, ich lese nach der Luther-Übersetzung, steht hier bei mir, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und dann kommt prompt die Antwort, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Im Prinzip konnte das Lied Nummer 121 hier enden. Es wäre ein kurzes Lied, sehr modern für die damalige Zeit. Ungewöhnlich. Heute kennen wir solche Lieder. 2, 3 Strophen, die man in Endlosschleife 5 Minuten lang wiederholt, ein bisschen Beat dazu und das Lied ist fertig. In der damaligen Zeit war das ungewöhnlich, dass ein Lied so kurz ist. Und der Vater oder der Onkel oder wer auch immer diese wichtige Frage hier beantwortet, versucht ein Gottesbild zu zeichnen, was mindestens auf 3 Ebenen sich darstellt. Die Hilfe kommt mir von einem Gott, sagt der Psalmist, der der Schöpfer des Universums ist. Es geht darum, Gott der Schöpfung zu preisen. Zum Zweiten geht es um einen Gott, der die ganze Geschichte der Menschheit und meine persönliche Geschichte in seine Hand hält. Ein Gott der Geschichte. Und schließlich endet Psalm 121 mit einem Gottesbild, was sehr persönlich ist. Ein Gott, der mich trägt, heute, jetzt, bis in die Ewigkeit. Und über diese drei Elemente des Gottesbildes, was hier gemalt und gesungen wird, möchte ich mit euch kurz sprechen. Ein Gott der Schöpfung. Was der Psalmist, was der Onkel, was der Vater hier in dem Psalm 121 sagt, ist ganz klar und deutlich. Junger Mann, mein Sohn, wenn du auf die Berge guckst, du brauchst keine Angst haben. Denk nicht an die Gefahr, die durch die Berge, von den Bergen kommt. Denk daran, welchen großartigen Gott diese Berge erschaffen hat. Und ich finde diese Idee eine faszinierende Idee. Ich bin kurzsichtig und seit über 32 Jahren trage ich Brille. Ohne Brille kann ich wahrscheinlich nur eine halbe Stunde aushalten, da kriege ich Kopfschmerzen. Und das Problem bei der Kurzsichtigkeit ist, dass man gewisse Dinge in ihrer Schärfe sieht, nur wenn sie zu nah oder ziemlich nah vor einem stehen. Alles, was ein bisschen drüber hinaus ist, drüber hinweg ist, kann man leider nicht in der normalen Schärfe, mit der normalen Klarheit sehen. Ich frage mich manchmal, wenn ich an die Situationen in meinem Leben denke, an die Schwierigkeiten, aber auch an die schönen Momente, brauche ich nicht manchmal eine ganz spezielle Brille, die meine geistige, emotionale, menschliche, persönliche Kurzsichtigkeit ausgleicht. Wir haben ein Sprichwort hier in Deutschland, was nicht sehr nett ist. Er sieht so weit wie seine Nase. Was meinen wir damit? Das sind Menschen, der Weitsicht fällt. Ich würde ungern über anderen reden, geschweige denn über euch. Ich kann nur über mich selbst sprechen. Ich merke immer wieder, dass in meinem Leben mir die Weitsicht fällt. Und vor allem als Familienvater mit zwei kleinen Jungs zu Hause merke ich, dass die Weitsicht sehr, sehr wichtig ist. Habe ich eine optimistische Haltung in meinem Alltag oder eine pessimistische Haltung? Sehe ich die Probleme, die da sind, oder sehe ich auch die Chancen? Was sehe ich? Sehe ich die Berge? Oder sehe ich auch einen Gott, der hinter diesen Bergen steht, der sie selber erschaffen hat und am besten mit der Gefahr der Berge in meinem Leben umgehen kann? Es steht weiter im Text, er wird nicht zulassen, der Herr wird nicht zulassen, dass unser Fuß ausrutscht. Die Idee des Fußes in dem hebräischen Kontext beschreibt die Neigungen, die Bestimmungen, die Neigungen einer Person. Das können wir in Sprüche Kapitel 7 nachlesen. Mit anderen Worten, die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, die Art und Weise, was für charakterliche Neigungen mein Dasein prägen, entscheidet darüber, was für ein Gottesbild und was für ein Menschenbild ich habe. Wir glauben an einen Gott der Schöpfung. Ein Gott, der nicht nur diese Welt erschaffen hat, sondern der uns selbst jeden Tag neu erschaffen möchte. Und wenn wir heute die Kindersegnung hier erleben werden, kurz nach der Predigt, haben wir genau das im Blick. Wir sind biologische Eltern von unseren Kindern, das ist klar. Aber derjenige, der die Kinder immer wieder in ihrem Dasein, in ihrem Denken, in ihrer Haltung, in ihrer Gesinnung, in ihrer Lebenseinstellung neu begleiten, neu erschaffen kann, es ist Gott. Und wir sind nur diejenigen, die sie auf ihrem Weg begleiten. Das ist unsere Aufgabe. Das zweite Gottesbild, was hier gezeichnet wird, ist ein Gott, der sich in der Geschichte offenbart. Und es steht im Text, er schläft nicht. Es ist eine ungewöhnliche Beschreibung für einen Gott. Ein Gott, der nicht schläft. Und ich habe mir die Frage gestellt, habe auch nachgelesen, hat mich interessiert, warum wird hier im Psalm 121 Gott dargestellt als ein Gott, der nicht schläft? Wenn jemand euch fragen würde, was ist euer Gottesbild oder wie würdet ihr Gott beschreiben, ich weiß nicht, ob das Erste, was euch einfallen wird, das gewesen wäre. Ich glaube an einen Gott, der nicht schläft. Es ist auch ungesund, wenn man nicht schläft. Es ist wichtig, dass man immer wieder zum Schlafen kommt. Hier wird eine gewisse Anspielung gemacht, auch in dem darauffolgenden Vers, an die Geschichte Israels. An die vergangene Geschichte, aber auch an die zukünftige Geschichte Israels. Zu dem Zeitpunkt lebte Elia noch nicht. Und die bösen Könige, die das Land Israel und Juda übernommen haben, waren noch nicht da. Alles war schön und gut. Und die Propheten, die in dieser Zeit gelebt haben, wie Elia und Elisa, kämpften mit einem Volk, mit einem Gottesvolk, das oft glaubte oder sich oft so verhalten hat, als ob Gott schlafen würde. Gott schläft nicht. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Dieser Gott ist immer wach und er sieht ganz genau, wo du bist, wie es dir geht und was dich beschäftigt. Als jemand, als Eltern, der seit 4, 5 Jahren nicht gut schläft oder schlafen kann, weiß ich ganz genau, was das bedeutet, vor allem in den Nächten. Wir als Eltern opfern unsere Schlafqualität, weil es uns wichtig ist, wie es unseren Kindern geht. Nicht nur tagsüber, sondern vor allem in der Nacht. Da sind wir eher bereit, weniger zu schlafen in der Nacht, damit unsere Kinder besser schlafen können. Warum? Weil es uns bewusst ist, unsere Kinder brauchen den Schlaf mehr als wir. Sicherlich nach ein paar Jahren kann das sehr ermüdend sein. Aber das ist aus meiner Sicht ein der größten Liebesbeweise, was es auch im Kontext der Eltern-Kind-Beziehung gibt. Eltern, die bewusst auf etwas verzichten, damit es ihren Kindern besser geht. Und das machen wir, weil wir unsere Kinder lieben. Es steht hier noch, er behütet dich und die Sonne wird dich nicht tagsüber stechen und der Mond wird nicht dich erfrieren lassen in der Nacht. Dieses Bild von der stechenden Sonne und von den kalten Nächten ist eine klare Anspielung, sagen die Theologen, an die Wüstenwanderung. An die Zeit, wo das Volk Israel in der Wüste unterwegs gewesen war, auf dem Weg nach Kanaan. Und tagsüber gab es tatsächlich eine Wolke, die ihnen Schatten spendete und nachts gab so eine ganz spezielle Elektroheizung, Gasheizung, eine himmlische Heizung ohne Energiezulage, die ihnen geholfen hat, in den Nächten, in den kalten Nächten der Wüstezeit immer eine gewisse angenehme Wärme zu haben. Diese Texte sind nicht einfach so geschrieben, weil David nicht wusste, was er da reinschreiben soll. Hier wird ganz bewusst auf einen Gott der Geschichte hingewiesen, der das Volk in der Vergangenheit begleitet hat und der bereit ist, auch weiterhin in die Zukunft zu führen. Zu allerletzt ist Gott auch ein persönlicher Gott. Es steht hier, der Herr behütet dich vor allem Übel und dann steht es, er behüte deine Seele. Als ich nach Deutschland kam vor 25 Jahren, ist mir bewusst geworden, wie viel Versicherungspolicen hier gibt. So viel kannte ich nicht. Es gibt Krankenversicherung, die ist Pflicht. Es gibt Hausratsversicherung. Es gibt so Autoversicherungen, Reiserücktrittsversicherungen, allerhand Versicherungen. Irgendwie würde das Leben in Deutschland ohne Versicherungen nicht funktionieren. Aber auch bei allen Versicherungspolicen, die wir abschließen, wissen wir, dass unsere Realität, unsere Welt und unser Leben trotz allem unsicher ist. Auch die beste Lebenspolice garantiert dir nicht, dass du in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten gesund bleibst. Ich habe immer diesen Text so gelesen, dass ein Gott da ist, der sich um meine Gesundheit kümmert, jetzt um die Gesundheit meiner Frau, meiner Kinder, dass ich keinen Unfall baue, wenn ich unterwegs bin. Das ist irgendwie das Primäre, was ich immer wieder im Text hinein, in den Text hinein projiziert habe. Bis es mir bewusst geworden ist, im Vers 7 geht es, der Herr behüte dich vor allem Übel. Es geht um die äußeren Gefahren. Und es steht auch, er behüte deine Seele. Und dieser Punkt, dieser Satz, Nebensatz, hat mich stutzig gemacht. Der Herr wird nicht nur dein Leben behüten, dein Auto, dein Haus, das Materielle, das Physische, was du siehst, sondern der Herr ist bereit, auch deinen inneren Leben, dein seelisches Leben zu behüten und zu bewahren. Mir ist bewusst geworden, vor allem in den letzten 10, 15 Jahren, seitdem ich nur mit Menschen arbeite, wie verbreitet das Problem Depression ist. Nicht nur bei Menschen, die an Gott nie glauben und von Gott nichts wissen wollen, nein. Auch bei Leuten, die ein sehr konsequentes christliches Leben führen. Die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder der Glaube an Gott ist keine Garantie dafür, dass ein Mensch nicht in eine bestimmte Phase seines Lebens, sei es früh, in der Mitte oder spät, in einen depressiven Zustand einfällt. Zum Glück leben wir in einem Land, wo es Psychotherapeuten gibt. Manche sind wirklich gut und können einem helfen. Zum Glück haben wir fachliche Unterstützung von unterschiedlichen Seiten. Manchmal haben wir aber nur mit Lebenskrisen zu tun, die sich einfach schleppend weiter und weiter und weiter ziehen. Und als Außenstehende wissen wir nicht, was wir tun sollen. Am schlimmsten ist, wenn einer der zwei Partner in so einem Zustand sich befindet. Der andere, der Gesunde, muss die doppelte Kraft aufbringen, damit alles einigermaßen aufrechterhalten wird. Noch schwieriger ist es, wenn Kinder im Spiel sind. Geschweige denn, wenn wir über Familienkonstellationen reden, wo eine alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern kämpfen soll um ihre Existenz. Und da kommt oft noch ein depressiver Zustand. Das sind Geschichten, die ich mir nicht ausdenke. Ich bin mir sicher, jeder von euch kennt mindestens eine Person oder eine Familie oder einen Fall, wo so etwas passiert ist. Vielleicht hat der eine oder andere von euch selber so etwas erlebt. Der Herr behüte dich vor allem Übel und er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in die Ewigkeit. Der Behüter Israels möchte ein Rundumpaket jedem Einzelnen anbieten. Er möchte, dass wir nicht nur unser alltägliches Leben ihm übergeben. Er möchte nicht nur, dass wir die materiellen Elemente unseres Lebens, die uns sehr wichtig sind, ihm übergeben. Er möchte ganz genau etwas in unserem Leben tun, was oft schwierig ist. Der Herr, Gott, möchte für dich seelische Hygiene jedes Einzelnen verantwortlich sein. Da würdet ihr mich fragen, natürlich, was das bedeutet. Unsere Jungs sind 4 und 2 und jeden Abend müssen sie die Hände waschen und Zähne putzen. Das machen sie nicht von alleine. Da muss einer von uns, entweder mit beiden oder oft teilen wir uns auf. Da geht der eine mit dem Älteren und der andere mit dem Jüngeren. Und Zähneputzen ist so eine ganz spezielle Sache. Da muss man alles erklären, kindgerecht, damit das Kind checkt, warum das Sinn macht. Stell dir vor, jeden Abend, ohne jemand dir was zu erklären, fummelt in deinen Mund rum. Ist nicht angenehm. Das musst du erklären. Muss auch für das Kind Sinn machen. Wenn es um unsere seelische Pflege geht, frage ich mich manchmal, welche Automatismen habe ich mir angeeignet in meinem Leben, die nicht gesund sind? Wo stresse ich mich bewusst oder unbewusst, obwohl ich weiß, dass es keinen Sinn macht. Wo bin ich nicht bereit, bestimmte Probleme und Situationen einfach abzugeben? An welchen Stellen bin ich bereit, mich einfach zurückzulehnen und zu sagen, das ist nicht meine Verantwortung. Ich kann nicht alle Verantwortungen auf meine Schulter tragen. Das ist nicht meine Verantwortung. Ich predige hier keine Verantwortungslosigkeit. Und Pflichtlosigkeit heißt es nicht so auf Deutsch, aber ihr versteht, was ich meine. Ganz im Gegenteil. Pflichtbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein sind wichtige Dinge. An welchen Stellen glaube ich, dass ich die ganze Welt retten soll? Jesus Christus hat die Welt schon gerettet. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang. Wie beginne ich meinen Tag? Wie schließe ich meinen Tag ab? Gibt es jeden Abend mindestens 3 Dinge, wofür ich dankbar bin? Sind mir diese Dinge bewusst? Kann ich sie benennen? Kann ich sie aufschreiben irgendwo? Ich rede nur über mich und über meine eigenen Baustellen. Psalm 121, ein Wallfahrtspsalm. Auf der Reise nach Jerusalem. 3 Gedanken möchte ich euch heute mitgeben. Auch wenn es manchmal schwierig ist, schau nicht auf die Berge. Auch wenn sie so groß und erhaben und mächtig und erdrückend sind, versuch hinter den Bergen Gott zu sehen. Er hat sie erschaffen. In seinen Augen sind sie so klein. Zweitens, wenn du Angst vor der Zukunft hast, schau zurück in die Vergangenheit, wie Gott dich geführt hat, was Gott für dich getan hat. Auch wenn du an Gott manchmal nicht glauben kannst. Es gibt sicherlich in deinem Leben ein paar Zufälle. Lass uns mal sie so nennen. Ein paar glückliche Zufälle, die du dir bis heute nicht erklären kannst. Und drittens, Gott ist deine Lebensversicherung. Er kümmert sich um deinen Körper und meinen Körper, aber er kümmert sich auch um unsere Seele und unserem seelischen Wohlbefinden. Heute werden wir 2 kleine Kinder segnen. Das ist alles, was wir ihnen mit auf den Weg geben können. Wir können für sie ein authentisches Vorbild sein. Mit allen unseren Stärken, aber auch mit allen unseren Schwächen. Die Kinder sind die Ersten, die unseren Schwächen als Eltern checken und sehen und registrieren. Deswegen spreche ich von einem authentischen Vorbild, wie wir unser Leben meistern oder eben nicht meistern. Das, was sie brauchen, sind keine Superhelden, sondern Väter und Mütter, Eltern, die sie über alles lieben. Und wenn sie diese Liebe in den früheren Jahren verspüren, fällt es ihnen auch leichter, sich später auch für die Liebe Gottes zu entscheiden. Das ist mein Wunsch für die 2 Familien und für uns alle als Gemeinde, als eine große Familie, die wir heute an diesem Kindersegnungsgottesdienst teilnehmen. Gott segne uns alle dabei. Amen.